Ich lese Römer 8, 9 bis 11. Römer 8, 9 bis 11. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt.
Liebe Geschwister, wir wollen uns heute mit der Apostelgeschichte 8, Vers 4 bis 40 befassen. Die Überschrift lautet Philippus, Evangelium Jesu nicht allein für Jerusalem. Wir setzen mit der heutigen Predigt die Serie über die Apostelgeschichte fort. Heute werfen wir einen Blick auf Philippus als Zeuge Jesu Christi in Samaria und im zweiten Teil Philippus als Zeuge Jesu Christi beim Kämmerer aus Äthiopien. Grundlage dazu ist Apostelgeschichte 8, 4 bis 40. Bevor wir dort einsteigen, möchten wir uns vor Augen führen, was bisher geschehen ist und wo wir bei Kapitel 8, 4 stehen. In Kapitel 6, 1 bis 7 haben wir gelesen von der Diakonenwahl. Stephanus und Philippus sind die beiden ersten Namen, die da erwähnt sind. Ihre Aufgabe ist es, für das Wohl von Witwen und Waisen zu sorgen. Die Apostel und Diakone verrichten ihre Dienste in Jerusalem und alles geht gut, alles ist gut eingerichtet und es läuft prächtig. Wir haben ja gelesen, viele Leute kommen zum Glauben. Erinnert ihr euch, was der Auftrag der Jünger war? Matthäus 28, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Apostelgeschichte 1, 8 präzisiert, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Wenn es gut läuft, freut man sich richtig und denkt, man kann sich da ein bisschen ausruhen. Wie geht es aber, dass das Evangelium weitergeht als Jerusalem? Wie der Auftrag eigentlich war. Letztes Mal haben wir gehört von Stephanus, seinem Zeugnis für Christus, seiner Steinigung. Und da heißt es anschließend, an jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Also die Apostel blieben oben in Jerusalem. Wir sehen also, Gott greift ein und zwar auf eine Weise, die uns vom Humanismus geprägten Leute fremd ist. Auch wir Christen sind angehaucht vom Humanismus. Wir sehen ein feuriger gläubiger Christ, Stephanus, wird gesteinigt und eine Verfolgung setzt ein. Ja, liebe Geschwister, Gott kommt zum Ziel, auch wenn es Leiden verursacht. In Jerusalem ist nun die Beschaulichkeit vorbei. Viele fliehen, die einen nach Judäa, damit ist das der erste Teil Jerusalem-Judäa erfüllt. Und sogar fliehen sie in von Juden gemiedene Gebiete. Das ist zum Beispiel Samaria. Gott möchte auch dort Menschen für sich gewinnen, Menschen erreichen. Und damit beginnt sich eigentlich Kapitel 1,8 zu erfüllen, wo es heißt, und Samaria. Und bis ans Ende der Welt kommt dann später. Die erste Begebenheit, Philippus als Zeuge Jesu Christi in Samaria. Wir lesen, die eine Bibel dabei haben können, mitlesen, ab Vers 4 bis 25. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt, der betrieb Zauberei. Und er brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen, an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber, also die Samariter, dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Auch Simeon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, das heißt am Evangelium. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und im Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, das ist Petrus und Johannes, kehrten sie nach Jerusalem zurück und verkündigten das Evangelium vielen Dörfern der Samariter. Drei Abschnitte hier, die wir gelesen haben, befassen sich mit den Samaritern und drei Abschnitte mit einer Person namens Simon, der in Samaria lebt und wirkt. Philippus flieht in eine Stadt Samarias, Vers 5. Seine Aufgabe als Diakon in Jerusalem ist aufgrund der Verfolgung hinfällig geworden. Und Gott weist ihm eine neue Tätigkeit zu und befähigt ihn, freimütig den Christus zu verkündigen, also das Evangelium Gottes zu verkündigen. Alles dreht sich um die Person Jesu Christi und das Reich Gottes. Diese Reden finden Beachtung bei den Leuten. Die Verse 6 bis 8 weisen darauf hin, dass die Menschen zuhören und die Zeichen sehen. Gemäß Vers 12 aber, wo es heißt, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu verkündigte, gemäß diesem Vers 12 sind es aber nicht die Zeichen, die zum Glauben führen, sondern die Botschaft des Evangeliums. Viele Samariter glauben und werden getauft. Jetzt eingeschoben wird jetzt Vers 9 bis 11, wo es heißt, ein Mann namens Simon, ein Zauberer, und Simon hat in der Stadt aufgrund seiner Zaubereien einen großen Einfluss gewonnen. Kraft Gottes wird er von den Leuten genannt. Auch von ihm lesen wir in Vers 13, dass er glaubt und getauft wird. Das ist vielleicht vielen nicht so geläufig, dass das da steht. Er hält sich dann fortan nahe bei Philippus auf, was ja eigentlich lobenswert ist. Es scheint so, als ob bei den Samaritern und Simon das Gleiche geschehen ist. Das heißt, beide glauben und sind getauft auf Jesus Christus. Ist da wirklich der gleiche Glaube? Oder was ist das Merkmal eines Gläubigen? Wir wollen uns dieser Frage annähern, indem wir uns den normalen Ablauf für einen Menschen, eines Menschen, der seit Pfingsten zum lebendigen Glauben an Jesus Christus findet, überlegen. Apostelgeschichte 2, 37, 38, die wir schon behandelt haben, beschreibt dies trefflich. Als sie das Evangelium hörten, drang es ihnen durchs Herz, und dann heißt es, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, Evangelium hören, ins Herz dringen lassen, Buße tun, sich taufen lassen, Folgewirkung, der Glaubende empfängt sofort automatisch den Heiligen Geist. Als Anmerkung vielleicht noch, Herz dringen. Der Mensch hört und prüft sich. Er erkennt, dass er vor Gott schuldig ist, da er nicht so lebt, wie Gott es möchte. Buße beinhaltet Umkehr von eigenen Wegen und Bekennen der Schuld vor Gott. Taufe steht als Zeichen für meinen Egoismus, mein Eigenleben in den Tod geben und dafür mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Das heißt Jüngerschaft, Nachfolge. Es erfordert natürlich, dass wir Vertrauen haben in Jesus Christus und in die Gnade Gottes, die uns durch das Werk Jesu Christi am Kreuz dargebracht worden ist. Die Gnade, die uns zuteil wurde. In den Versen 4 bis 13 schildert uns der Schreiber der Apostelgeschichte, was er sieht. Also er schildert uns, was er sieht, was mit den Augen des Menschen sichtbar ist. Also das, was ich gelesen habe, ist eigentlich das, was vor den Augen sichtbar ist. Ob die Menschen samt Simon, also die Samariter samt Simon, hören das Evangelium und lassen sich taufen. Das ist sichtbar. Sie hören das Evangelium und lassen sich taufen. Ob ihnen die Botschaft ins Herz gedrungen ist, ist nicht sichtbar. Ob sie Buße getan haben, ist nicht sichtbar. Ob sie in die Nachfolge getreten sind, ist nicht unmittelbar sofort sichtbar. Es heißt aber, normalerweise empfängt jeder, bei dem dies alles zusammen geschehen ist, den Heiligen Geist sofort. Doch aus den Versen 14 bis 16 erfahren wir, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, der Heilige Geist, dass der Heilige Geist noch nicht auf die Samariter gefallen ist. Sind sie nun gläubig? Römer 8, 9, was wir schon gehört haben, vor der Predigt besagt, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und nicht sein heißt, er gehört nicht zu Christus, also ist er nicht an Jesus Christus gläubig. Wie nun? Wir befinden uns in der Anfangszeit des neuen Bundes in Jesus Christus, der für die ganze Welt vorgesehen ist. Matthäus 28 und Apostelgeschichte 1,8 sagt er das, dass er für die ganze Welt vorgesehen ist. Der Anfang wird bei den Juden gemacht, bleibt aber nicht bei ihnen. Die Juden mussten sich bisher immer von den anderen Nationen absondern. Da müssen wir uns bewusst sein. Im Alten Testament, ab Beginn, wo Israel das Gesetz bekommen hat, begann auch die Absonderung des Volkes. Sie mussten sich absondern von den anderen Nationen, um ein Bild zu sein eines Volkes für Gott. Deshalb musste Gott einen Weg gehen, worin er den Juden klar machen konnte, dass im neuen Bund alle Völker eingeschlossen sind. Der Geist Gottes ist die verbindende Person, die in allen Gläubigen Wohnsitz nimmt, in allen Gläubigen. Darum werden in der Apostelgeschichte drei Personengruppen vorgestellt, bei denen der Heilige Geist nicht sofort Wohnsitz in den an Christus Glaubenden genommen hat, sondern erst eine Zeit nach dem Glauben, den sie ausgesprochen haben. Erstens, die erste Begebenheit ist, wisst ihr, wo die erste Begebenheit ist? Es ist bei den Jüngern Jesu, die von Geburt aus Juden sind. Sie waren an Jesus Christus gläubig, mussten aber warten, bis der Pfingsttag kommt. Apostelgeschichte 2,4. Dort wurde den allen zusammen gemeinsam der Heilige Geist gegeben von Gott. Also die Juden zuerst. Zweitens sehen wir hier die Samariter. Ein in den Augen der Juden unreines Volk. Sie wollten ja nicht mit ihnen verkehren. Sie wollten mit ihnen keine Gemeinschaft haben. Diese müssen jetzt auf die Apostel Petrus und Johannes warten. Und drittens in Apostelgeschichte 10, 44 bis 11, 12 lesen wir dann vom römischen Hauptmann Cornelius, wo Menschen aus den Heiden und aus den Nationen durch die Predigt von Petrus zum Glauben gekommen sind, aber erst alle zusammen dann am Schluss gemeinsam den Heiligen Geist empfangen haben. Wir haben drei Begebenheiten, wo der Heilige Geist zeitversetzt gegeben wurde. Wir sehen, bei diesen Ereignissen erhalten immer ganze Gruppen von Leuten zusammen den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1,9 wird mit diesen drei Ereignissen umgesetzt. Juden Judäa, dann Samaria und dann die Nationen. Diese drei Begebenheiten sind gegeben, damit vor allem die Juden erkennen konnten, dass der Geist Gottes keinen Unterschied in der Herkunft macht. Alle sind gleich, wenn sie an den Messias Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glauben. Gott hat die Juden nicht einfach überfahren, er hat nicht einfach gesagt, alle gehören dazu, das hat er schon gesagt, aber er hat nicht einfach darüber hinweggeschaut, sondern er hat in liebevoller Weise hat er die Juden mitgenommen, die da gläubig waren in Jerusalem. Er hat sie mitgenommen auf diesen Weg. Das Herz konnte mitgehen der Juden. Welch fürsorglicher Herr sehen wir in dieser Handlungsweise. Doch nun zurück zur Apostelgeschichte 8,14. Die Apostel in Jerusalem hören vom Glauben der Samariter an Jesus Christus. Petrus und Johannes gehen hinunter. Es heißt hier, sie beteten für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Es ist wichtig, dass wir hier beachten, was ganz genau geschehen ist. Vor allem auch das Komma vor dem und sie empfingen. Petrus und Johannes wissen, dass der Geist Gottes auf die Glaubenden hätte fallen sollen. Sehen aber, dass dies noch nicht geschehen ist. Sie beten zu Gott, dass der Heilige Geist auch ihnen geschenkt werden möge. Um zu zeigen, dass Juden und Samariter im Glauben an Jesus Christus eins sind, legen die Apostel den Samaritern die Hände auf. Ein Zeichen der Gemeinschaft. Ein Zeichen der Verbundenheit. Und dann empfangen die Samariter den Heiligen Geist. Die Samariter haben wegen ihres Glaubens an Jesus Christus den Heiligen Geist empfangen. Sie gehören somit Jesus Christus. Jetzt besitzen sie das Merkmal eines Christen. Sie haben den Geist Gottes. Römer 8,9. Vielleicht zu diesem Komma. Das Komma vor dem Und bedeutet an, dass es eine Trennung ist zwischen Auflegen und Empfangen. Zeitlich ist es zwar ein Fluss, also zeitlich sieht man eigentlich keine Trennung, aber bei den Handelnden ist eine Trennung. Bei der Gabe des Heiligen Geistes handelt Gott. Beim Handauflegen als Zeichen der Verbundenheit handelt der Mensch. Wir haben also zwei Handelnde und darum hat es da eine Trennung dazwischen. Doch nun zu den Versen 18 bis 24 zu Simon. Die Frage steht ja im Raum, ob der gleiche Glaube bei den Samaritern, Vers 12, und Simon, Vers 13, da ist. Wir wollen das gemeinsam miteinander anschauen. Auch anhand dieser Fragen, die ich oben aufgelistet habe. Ist die Botschaft des Evangeliums in Simons Herz gedrungen? Können wir sagen, ja. Die Botschaft, die drang ins Herz. Hat sie bei Simon Einsicht seiner Schuld vor Gott bewirkt? Und da können wir aufgrund der Aussage Petrus sagen, nein. Denn Petrus sagt, Simon im Vers 21, dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Einsicht ist Aufrichtigkeit. Und hier steht, dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Und dann setzt er noch dazu, Petrus, du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache. Das heißt, dadurch, dass keine Aufrichtigkeit, keine Einsicht da ist, hat man auch die Möglichkeit, sieht man ja das nicht ein, dass man etwas braucht. Und zwar etwas braucht das Evangelium. Und das Evangelium ist dieses Teil und dieses Recht, diese Sache, die hier steht. Und wenn kein Teil noch Anrecht Jesu gegenüber besteht, dann ist Simon kein Kind Gottes geworden. Vers 23 und 24 beschreiben seinen inneren Zustand. Bitterkeit prägt sein Herz. Und er ist immer noch gefangen in seiner Ungerechtigkeit. Also Petrus bekam durch den Heiligen Geist Einsicht in die Person von Simon. Das ist für uns ja schwierig, wenn wir da eine Person vor uns haben, die sagt, sie sei gläubig, dann haben wir ja meistens nicht das, dass wir ins Herz hineinsehen sofort und können sagen, du hast das nicht und da ist ein Problem. Sondern wir sind angewiesen auf etwas anderes und vor allem auf Gebet, dass Gott das offenbart. Halten wir fest, ohne Einsicht ist der Mensch niemals bereit, umzukehren. Einsicht lässt das weitere Wirken Gottes zu. Jetzt die zweite Frage, hat Simon Buße getan? Nein, sonst hätte Petrus im Vers 22 nicht gesagt, Simon, tu nun Buße. Halten wir fest, es wird keine Umkehr erfolgen, wenn die Einsicht der Bosheit fehlt. Ist Simon in die Nachfolge getreten? Das ist schwieriger zu beantworten. Die Nachfolge können wir von außen nur anhand von Auswirkungen. Wie wirkt sich das Leben, das neue Leben aus? An den Auswirkungen können wir das erkennen. Aus der Reaktion von Simon, dass doch die Apostel für ihn beten sollen, kann man schließen, dass keine tiefe Beziehung zu Jesus bestanden hat. Sonst hätte er sich selbst im Gebet an Jesus gewandt. Welche Auswirkung aber deckt auf, dass es ihm nicht um Nachfolge Jesu gegangen ist, sondern um sein eigenes Ansehen? Das erste Anzeichen sehen wir als Nachsatz in Vers 13. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, geriet er außer sich. Sein Blick ist und seine Gefühle sind auf die Zeichen und Wunder gerichtet. Diese Zeichen und Wunder zogen ihn an. Wieso? Sie waren in seinem bisherigen Leben als Zauberer bereits da. Also sie entsprachen eigentlich seinem Beruf, den er vorhin ausgeübt hat. Kein Bruch mit der Vergangenheit ist zu sehen. Und so werden die Verse 27 folgende besser nachvollziehbar. Simons Blicke als Zauberer betrachten die Situation, in der die Apostel den Samaritern die Hände auflegen. Es sieht danach aus, dass die Samariter den Heiligen Geist empfangen haben wegen dem Auflegen. Seine Folgerung: Der Geist Gottes wird durch die Apostel übertragen. In Vers 18 steht: Als aber Simon sieht nicht den Glauben der Samariter, Simon sieht nicht, dass Gott der Gebende ist, deshalb handelt er, indem er zu den Aposteln geht und ihnen Geld anbietet, um diese Gabe zu erhalten. Keine geistliche Beurteilung der Situation. Zauberkünste konnten vielleicht angelernt oder übertragen werden. Vielleicht hat er seine damaligen Zauberkünste jemandem abgekauft. Wir wissen es nicht. Aber Petrus tritt diesem Ansinnen in Vers 20 klar entgegen. Gottes Geist ist nicht käuflich. Gottes Geist wird allen unentgeltlich zuteil, die Buße tun und in die Nachfolge Jesu treten. Der Geist Gottes ist Gottes Gabe, auch heute noch. Keine Kirche, keine Menschen können über den Geist Gottes verfügen oder ihn auch weitergeben. Gottes Geist hat den Aposteln das Ansinnen des Simons aufgedeckt. Seine Nachfolge entpuppte sich als Weiterführung seines egoistischen Lebens. Er wollte weiter die Kraft Gottes sein, wie es im Vers 10 heißt. Aussagen von späteren Kirchenvertretern wie Justin dem Märtyrer, der 165 nach Christus gestorben ist, und Irenäus von Lyon, der 200 nach Christus gestorben ist, geben in der jüdischen Enzyklopädie in Bezug auf Simon weiter, dass er sich in späterer Zeit dann sogar als Messias ausgegeben hätte und dass er ein Ursprung, ein Vertreter der Gnosis, ein Begründer der Gnosis, einer Lehre, die gar nicht Gottes Wort entspricht, hingegeben hat. Halten wir fest, Nachfolge wird in der Auswirkung des Glaubens auf das Leben des Gläubigen sichtbar. Das öffentliche Bekenntnis des Glaubens wird durch die Taufe ausgedrückt. Die Taufe muss aber Ausdruck davon sein, was im Herzen passiert ist. Ein Ablegen des Eigenlebens symbolisiert im Untertauchen, ein Anziehen des Lebens in der Nachfolge Jesu Christi im Auftauchen, und sonst hat eine Taufe, die man vielleicht vollzieht, nicht den Charakter einer Glaubenstaufe. Eine Glaubenstaufe ist nur ein Sinnbild oder ein Zeichen für ein Leben, das man in den Tod gegeben hat und dass man in die Nachfolge getreten ist. Das ist das, was wir in der Taufe, in der Glaubenstaufe ausdrücken. Und wenn wir die Sache betrachtet haben, sehen wir, dass bei Simon das eigentlich viele Komponenten gefehlt haben und dass das einfach ein Ritual war, das andere auch getan haben. Also wir können uns auch taufen lassen, wenn wir gar nicht an Jesus Christus glauben. Das können wir. Und wir können sogar sagen, wir lassen uns taufen auf Jesus Christus, aber dann ist es nur eine Worthülse. Aber eigentlich muss es anders sein. Simon hatte die gleichen Voraussetzungen wie die Samariter. Simons Glauben war nicht aus dem Herzen. Wir würden vielleicht sagen, ein Fürwahrhalten. In Jakobus 2,19 steht, auch die Dämonen glauben und zittern. Also wenn jemand sagt, er glaubt, dann muss man das auch prüfen. Damit ist gesagt, nicht jeder Glaube ist Glaube im Sinne eines wiedergeborenen Christen. Der Glaube der Samariter wurde durch den Empfang des Heiligen Geistes besiegelt und so die Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Wer den Geist Gottes hat, ist sein. Jetzt wenden wir uns wieder Philippus zu. Die Verse 26 bis 40. Die zweite Begebenheit. Die ist, da steht, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer oder Eunuch, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückreise und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor dem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gesicht weggenommen, wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer, und er taufte ihn. Und als sie aber aus dem Wasser hinausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Astot, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten bis nach Caesarea. Der Auftrag von Philippus an den Samaritern wird durch den Engel des Herrn unterbrochen. Eine mehrere Tage lange Reise durch Judäa hinunter an den Wüstenweg steht Philippus bevor. Zuerst hat Philippus die Arbeit in Jerusalem verlassen müssen, als es so richtig wunderbar gelaufen ist. Jetzt läuft es in Samaria gut. Die Leute sind ja da zum Glauben gekommen. Da soll er wieder weg. Wie würden wir reagieren? Wir würden vielleicht sagen, da soll doch jemand anders gehen. Ich werde gebraucht da noch in Samaria. Aber Philippus ist für uns ein Vorbild. Er weiß, wenn ich gehe, wird Gott auch für Samaria schauen. Auf dem Weg angekommen, trifft Philippus einen hochrangigen Äthiopier, einen Kämmerer. Dieser hat in Jerusalem Gott angebetet und befindet sich jetzt auf der Rückreise. Der Geist Gottes befiehlt Philippus, neben dem Wagen herzugehen. Der Kämmerer liest gerade aus dem Propheten Jesaja den Text, Kapitel 53, 7 und 8, von dem Lamm, das stumm zur Schlachtung geführt wurde. Philippus fragt den Kämmerer: Verstehst du, was du liest? Dieser hätte aufgrund seines Ranges einfach sagen können: Was geht es dich an? Weg hier, du Dahergelaufener! Ich habe da meine eigenen Gelehrten in meinem Lande. Doch der Kämmerer will jetzt und sofort wissen, was da steht, und bittet Philippus um Rat. Ausgehend von dieser Jesaja-Stelle verkündigt Philippus dem Kämmerer das Evangelium Jesu. Was stellen wir fest? Philippus war gegründet im Alten Testament. So ist es auch notwendig, dass wir gegründet sind im Wort Gottes. Der Kämmerer nimmt das Evangelium Jesu an. Bestandteil dieses Evangeliums muss auch die Taufe gewesen sein, denn sonst hätte er nicht gesagt, sobald er das Wasser sieht, da oder ich möchte getauft werden. In unserem Text steht: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, auch hier, das Wort muss das Herz berührt haben. Es wird auf das Herz Bezug genommen, wie wir bereits bei Simon und bei den Samaritern gesehen haben. Das Wort muss ins Herz dringen und dann hat es eine Folge: Zustimmung oder Ablehnung. Das Bekenntnis des Kämmerers: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Jesus der Gesalbte, Jesus der Sohn Gottes. Er ist das Lamm Gottes, das für unsere Schuld sich hat schlachten lassen. Dann die Taufe als Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus. Folge: Der Kämmerer zieht voll Freude mit dem Evangelium im Herzen und Jesus Christus im Herzen zurück in sein Land. Eine schöne, erquickliche Geschichte, die uns wohl bekannt ist. Was ist aber etwas Besonderes noch daran, an dieser Geschichte? Fünfter Mose 23,2, da lesen wir: Einer, dem die Hoden zerstoßen sind oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung Jahwes kommen. Die geschichtlich Interessierten wissen, dass in gewissen Kulturen die Hofbeamten oder Haremsvorsteher kastriert wurden, da ihnen nicht erlaubt war, sich mit den Frauen da einzulassen. Dass das nicht passiert, wurden die Männer da kastriert. Der Kämmerer, was auch im Wortlaut Eunuch bedeutet, war somit einer, dem die Hoden zerstoßen waren oder auch die Harnröhre abgeschnitten wurde. Er muss aber einen Bezug zum Judentum gehabt haben, entweder von Geburt oder als Proselyt Konvertierter. Sonst wäre er nicht nach Jerusalem gegangen, um anzubeten. Die Bande der Liebe Gottes muss ihn veranlasst haben, hinaufzugehen nach Jerusalem, obwohl er die Versammlung nicht besuchen durfte, aufgrund des Gesetzes Mose. Vielleicht sah er seine Unzulänglichkeit, vertraute aber, dass der Gott Israels ihm Gnade schenken möge. Auf dem Rückweg trifft ihn das Evangelium Jesu und damit der Gnadenerweis Gottes. Durch Jesus Christus und sein Werk am Kreuz erhält er, der Eunuch, der von der Versammlung ausgeschlossene, gleichwertigen Zugang zur Gemeinde Jesu. Und dies allein aus Glauben. Die Barriere zu Gott und seiner Versammlung ist abgebrochen durch den Sohn Gottes. Da können wir uns vorstellen, wieso sich dieser Eunuch, dieser Kämmerer, so sehr freute und mit Freude zurückging in sein Land. Freude ist eine Frucht des Geistes. Ein Ausgegrenzter findet zu Jesus. Das ist die Besonderheit hier. Gott sei Lob und Dank. Zusammenfassend möchte ich festhalten, das Evangelium Jesu war nicht allein für Jerusalem. Deshalb sorgte Gott dafür, dass die Verbreitung weiterging, auch wenn es mit Leiden verbunden war. Menschen aus allen Völkern, auch aus den Samaritern, die gläubig werden, sind Kinder Gottes. Der Geist Gottes ist die verbindende Person, in dem der Geist Gottes Wohnsitz im Gläubigen nimmt. Alle sind gleichwertig. Alle an den Herrn Jesus Christus glaubenden Menschen sind als Kinder Gottes angenommen und damit in seine Gemeinde aufgenommen. Die Gnade Gottes bildet hier die Grundlage. Aber Glaube ist nicht gleich Glaube. Wir haben dies am traurigen Beispiel von Simon, dem Zauberer, miteinander betrachtet. Gottes Geist ist nicht käuflich und kein Mensch kann über den Geist Gottes verfügen. Gott allein ist der Geber des Geistes. Amen. Ich möchte noch als Zusatz noch sagen, dass auch wir die Glaubenstaufe durchführen als Gemeinde. Und wir haben geplant, dass wir im Frühling eine Taufe ansetzen. Und wenn jemand unter euch im Glauben ist, seinen Glauben aber noch nicht persönlich durch diese Taufe ausgedrückt hat, so lade ich ein, doch dies zu tun. Ihr könnt euch bei einem der Ältesten melden, damit wir dann das auch zusammen anschauen können und dass da, wir haben bereits einen Täufling, der das machen möchte, der dieses Zeichen setzen möchte, aber dass wir vielleicht noch andere dazu gewinnen, die das auch zum Ausdruck bringen möchten. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du am Kreuz die Gnade so sehr zum Ausdruck gebracht hast, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, der alle Menschen für sich gewinnen möchte, der alle zur Umkehr zieht, der alle zur Umkehr ruft. Und Herr Jesus Christus, du hast gesagt, dass du alle nicht verwaist zurücklässt, sondern dass du ihnen den Geist als Unterpfand gibst, als Erbanteil, damit wir versiegelt sind und damit wir das auch leben dürfen, das neue Leben leben dürfen, das du uns bereitet hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das vollbracht hast und bitten um deine Gnade jeden Tag neu und dass wir auch immer wieder bekennen, wenn wir vor dir fehlen. Danke, Herr Jesus, für deine große Tat und dass du alle eingeschlossen hast, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen Nationen, aber auch zwischen Gesunden und Kranken und Angeschlagenen, sondern alle, die an dich glauben, gehören in deine Familie, in deine Gemeinde. Amen.